SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Und mit guten Nachrichten von den Olympischen Winterspielen. Einen kompletten Medaillensatz haben am Abend die deutschen Bobpiloten geholt. Wie schon bei Olympia vor 4 Jahren gingen auch diesmal im Zweierbob Gold, Silber und Bronze nach Deutschland. SWR-Olympia-Reporter Achim Scheu berichtet.
Ein Podium ganz in Schwarz-Rot-Gold und ganz oben Johannes Lochner, der seinen ersten Olympiasieg holte. Silber ging an Francesco Friedrich, Bronze an Adam Amur. Die deutschen Curler haben ihr Vorrundenspiel gegen die Schweiz mit 4:8 verloren und haben wohl keine Chance mehr aufs Halbfinale. Außerdem blieben die nordischen Kombinierer ohne Medaille, genauso wie die Biathlon-Männer in der Staffel. Heute wollen es die Biathlon-Frauen in ihrer Staffel dann besser machen. Medaillenchancen haben auch die Skirennfahrerinnen Emma Eicher und Lena Dürre im Slalom. Außerdem steht für die Eishockey-Nationalmannschaft das Viertelfinale gegen die Slowakei an.
Über die Olympischen Winterspiele informieren wir Sie auch online unter swraktuell.de und in der swraktuell-App. Zur Innenpolitik. Am Freitag beginnt der CDU-Bundesparteitag in Stuttgart und dort wird es auch um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche gehen. Es liegt ein Antrag vor, der empfiehlt, das Mindestalter für Instagram, TikTok und Co. auf 16 Jahre festzusetzen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich jetzt in die Debatte eingeschaltet. Merz, der auch CDU-Bundesvorsitzender ist, sprach sich für ein Mindestalter aus. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Jonas Valentin Weber.
Eigentlich sei er bei Verboten sehr zurückhaltend, sagte Merz im Podcast Machtwechsel. Allerdings brauche man sich nicht über Persönlichkeitsdefizite und Probleme im Sozialverhalten wundern, wenn 14-Jährige täglich stundenlang vor dem Bildschirm hockten. Deshalb habe er viel Sympathien für die derzeitigen Vorschläge, so Merz. Die schleswig-holsteinische CDU setzt sich dafür ein, dass Instagram, TikTok, Facebook und Co. erst ab 16 genutzt werden dürfen. Die SPD will ein Komplettverbot für Kinder, die jünger als 14 Jahre sind. Kontrolliert werden soll das Ganze mit Hilfe bestimmter Tools, also technischer Mittel.
Hausärzte in Deutschland fordern Nachbesserungen bei der elektronischen Patientenakte. Vor einem Jahr wurde sie eingeführt. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Markus Bayer, sagte den Funke-Zeitungen, für Patientinnen und Patienten sei die Registrierung zum Einsehen der Akte absurd kompliziert. Für Praxen sei die Akte derzeit noch unpraktisch und vor allem eine unsortierte PDF-Sammlung ohne gute Suchfunktion. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, keine Notfallpläne für die Gasversorgung zu haben. Grüne und Linke fordern eine nationale Gasreserve, ähnlich wie beim Erdöl. Die Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses am Abend hat aus Sicht der Grünen keine Klarheit gebracht. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Der grüne Energiepolitiker Kellner spricht von sehr unbefriedigenden Antworten der Wirtschaftsministerin im Ausschuss. Es sei nicht deutlich geworden, wie Ministerin Reiche die Gasversorgung für den nächsten Winter sicherstellen wolle, sagt Kellner im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Reiche setze auf blindes Marktvertrauen. Die Bundesregierung hält staatliche Eingriffe in den Markt nicht für nötig. 60% der deutschen Speicherkapazitäten seien im nächsten Winter schon vermarktet. Außerdem laufe die Versorgung mit Flüssiggas aus den USA reibungslos. Für Grünen-Politiker Kellner ist das die falsche Strategie. Er sieht neue Abhängigkeiten von US-Präsident Trump.
Plug-in-Hybridautos verbrauchen auf der Straße deutlich mehr Kraftstoff als angegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Fraunhofer-Instituts in Karlsruhe, die dem SWR vorliegt. Nick Schader mit den Einzelheiten.
Für die Studie wurden rund 1 Million Fahrzeuge analysiert, die zwischen 2021 und 2023 zugelassen wurden. Demnach verbrennen die Autos auf der Straße im Schnitt fast 3-mal so viel Kraftstoff, wie in den offiziellen EU-Typgenehmigungen angegeben. Laut Gesetz werden diese Verbrauchsangaben nur im Labor ermittelt. Was die Forscher überraschte, auch im elektrischen Modus liegt der Kraftstoffverbrauch im Schnitt bei fast 3 Litern. Die Wissenschaftler fordern eine Anpassung der EU-Regularien, damit Klimaschutzvorgaben auch auf der Straße eingehalten werden müssen.
Der Klimawandel macht Kaffee teurer. Das ist das Ergebnis einer neuen Auswertung der gemeinnützigen US-Wissenschaftsorganisation Climate Central. Sabine Stör berichtet.
Von 2021 bis 2025 hat die menschengemachte Erderwärmung zusätzlich mehr kaffeeschädliche Hitze in die Anbaugebiete gebracht. Betroffen sind 25 Anbauländer, in denen fast der gesamte Kaffee produziert wird. In allen gab es in den vergangenen 5 Jahren mehr kaffeeschädliche Hitze, besonders in Brasilien, Vietnam oder Äthiopien. Dort kamen im Schnitt etwa 60 zusätzliche Hitzetage pro Jahr dazu. Auch die Preise ziehen an. Laut Weltbank haben sich die Bohnenpreise von 2023 bis 2025 nahezu verdoppelt.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert schon 4 Jahre lang. In der kommenden Woche, am 24. Februar, ist der Jahrestag. In Genf verhandeln die Delegationen aus Russland und der Ukraine. Heute soll es weitergehen. Die erste Gesprächsrunde gestern wurde am Abend nach gut 6 Stunden beendet. Über was verhandelt wurde, fasst unsere Korrespondentin Katrin Hondl zusammen.
Über den Verlauf der Gespräche äußerten sich die Teilnehmer vor Ort nicht. Auf Telegram und X hat der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerov mitgeteilt, dass sich die Diskussionen auf praktische Fragen und Mechanismen möglicher Lösungen konzentriert hätten. Man habe in Gruppen über politische und militärische Themenbereiche gesprochen, schreibt er. Heute sollen die Verhandlungen weitergehen. Auch aus einigen europäischen Ländern sind Vertreter nach Genf gereist, darunter der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzler Merz, Günther Sauter, und der britische Sicherheitsberater Jonathan Powell.
Nach dem Tod des rechtsextremen Studenten Quentin Deranque in Lyon hat die französische Polizei 9 Menschen festgenommen. Das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt. Aus Paris berichtet unsere Korrespondentin Caroline Düller.
Unter ihnen ist offenbar auch ein parlamentarischer Assistent von Raphaël Arnaud, der für die linksradikale Partei La France Insoumise in der Nationalversammlung sitzt. Das berichten mehrere französische Medien und berufen sich dabei auf Ermittlerkreise. Zum genauen Ablauf der Ereignisse, die zum Tod des 23-jährigen Studenten Quentin Deranque geführt haben, gibt es bisher aber weiter keine Details. Die französische Regierung sieht die Verantwortung für Deranques Tod bei der Jeune Garde Antifasciste, einer militant linken Organisation.
In den Playoffs der Fußball Champions League hat Borussia Dortmund am späten Abend das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo gewonnen. Die Begegnung endete 2:0. Und mit Bayer Leverkusen bestreitet heute Abend die zweite deutsche Mannschaft in den Playoffs ihr Hinspiel. Leverkusen tritt in Griechenland an, und zwar gegen Olympiakos Piräus.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh ist es oft frostig und glatt. Der Tag wird dann wechselhaft. Es scheint kurz mal die Sonne. Im Norden von Rheinland-Pfalz sowie von der Saar bis zur Vorderpfalz kommen einzelne Schnee- und Regenschauer herunter. In Baden-Württemberg breiten sich von Südwesten her neue Schnee- und Regenwolken aus. Die Höchsttemperaturen heute -1 bis +7 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Am 8. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg, und so viel ist schon klar: Es geht eine Ära zu Ende. Winfried Kretschmann geht nach 15 Jahren im Amt als Deutschlands erster und bis heute einziger grüner Ministerpräsident. Wir stellen Ihnen in dieser Woche die Kandidaten vor, die die Nachfolge von Winfried Kretschmann antreten wollen. Die besten Chancen hat nach jüngsten Umfragen CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel. Unser Redakteur für die baden-württembergische Landespolitik, Knut Bauer, stellt Manuel Hagel jetzt vor.
Er war bisher immer der Jüngste. Als Landtagsabgeordneter seiner Partei, als Generalsekretär, als Fraktionschef und als Landesvorsitzender. Und wenn Manuel Hagel sein großes Ziel erreichen und Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden sollte, wäre er mit 37 Jahren der jüngste Regierungschef in Deutschland. Beim Thema Jugend hält er es mit seinem Vorbild, dem Ex-CDU-Ministerpräsidenten Erwin Teufel.
Als ich im Jahr 2016 Generalsekretär geworden bin und Zeitungen alle geschrieben hatten, ist er nicht so jung, hat mich damals Erwin Teufel angerufen und zu mir gesagt, jeden, der ein Thema hat mit dem Alter, dem kannst du einfach sagen, das wird mit jedem Tag ein kleines bisschen besser.
Hagel hat immer schnell zugegriffen, wenn sich eine Chance ergeben hat. Gleichzeitig kann er abwarten und taktieren. Sein Hobby ist die Jagd, und da hat er gelernt, auf den richtigen Moment zu warten.
Ich bin ja Jäger, und für mich ist immer die tollste Zeit, wenn ich in der Natur bin, wenn ich im Wald bin und wenn ich da 2-3 Stunden auch beim Ansitzen bin. Das ist Entspannung pur, weil wir unsere Jagd mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb haben.
Jetzt nimmt Hagel die Villa Reitzenstein ins Visier, den Regierungssitz in Stuttgart. 58 Jahre lang residierte dort die CDU und stellte die Ministerpräsidenten, bis 2011 der Grüne Winfried Kretschmann die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Bis heute eine offene Wunde für die Christdemokraten. Deshalb hat Manuel Hagel schon vor 2 Jahren bei seiner Wahl zum Landesvorsitzenden ein klares Ziel ausgegeben.
Ich verspreche eines für unsere CDU. Das politische Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein.
Hagel stammt aus Ehingen im Alb-Donau-Kreis, wo er mit seiner Familie lebt. Der Vater von 3 kleinen Söhnen war Sparkassenchef in seiner Heimatstadt. Als gelernter Banker rechnet sich der CDU-Spitzenkandidat gute Chancen aus, Ministerpräsident zu werden und in die Fußstapfen von CDU-Größen zu treten.
Was in der CDU Baden-Württemberg gute Tradition ist, seit Lothar Späth, seit Erwin Teufel, seit Günter Oettinger, dass der Fraktionsvorsitzende sich auch zutraut, die potenziell nächste Landesregierung anführen zu können.
Die Umfragen sprechen für die CDU. Doch im Gegensatz zu grünen Spitzenkandidat Cem Özdemir ist Manuel Hagel bei den Wählern kaum bekannt. Trotzdem gilt der junge Politiker von der Schwäbischen Alb in der Landes-CDU als Hoffnungsträger.
Ich finde, er bringt frischen Wind in die Partei rein.
Neue Wesen kehren gut.
Hagel ist trotz seiner jungen Jahre konservativ und werteorientiert. Von der AfD grenzt sich der CDU-Landesvorsitzende allerdings klar ab.
Es wird um die Frage gehen, wir oder die AfD. Die CDU Baden-Württemberg wird mit diesen Leuten weder kollaborieren, noch wird sie koalieren. Wir sind das Bulwark gegen diese Leute.
Manuel Hagel, der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 8. März. Die SWR-Aktuell-Serie vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg mit den Porträts der Spitzenkandidaten. Und morgen früh ist dann Markus Frohnmeier dran, der für die AfD antritt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist der politische Aschermittwoch. Diese Tradition aus Bayern, die wird inzwischen auch in fast allen anderen Bundesländern gepflegt. In Baden-Württemberg, da könnte es besonders hoch hergehen, denn in 2,5 Wochen ist Landtagswahl. Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel tritt in Fellbach bei Stuttgart auf. Die Grünen sind in Biberach in Oberschwaben. Johannes Riedel.
Reden halten vor allem die Grünen aus Schwaben. Spitzenkandidat Cem Özdemir, noch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die ehemalige Bundesvorsitzende Ricarda Lang und der örtliche Landtagskandidat Berat Gürbüz. Ganz kurzfristig hat auch Ex-Außenminister Joschka Fischer zugesagt. Er war schon beim ersten politischen Aschermittwoch der Grünen vor 30 Jahren in Biberach. Die Stadthalle ist laut Grünen Kreisverband mit knapp 1100 Angemeldeten komplett ausgebucht. Seit den Ausschreitungen rund um die Veranstaltung vor 2 Jahren gebe es keinen offenen Einlass mehr. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Halle seien erhöht.
Der politische Aschermittwoch ist laut und derb. Lissi Kaufmann würde sich etwas leisere Töne wünschen und ein bisschen Demut der Politiker.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Fasching is over. Zeit also für ein bisschen Asche auf dem Haupt. Vorausgesetzt, sie sind katholisch. Die Asche steht ja nicht nur für Vergänglichkeit und Trauer, sondern auch für Umkehr und Reue. Könnte man in der Politik mal zum Anlass nehmen, über die eigenen Verfehlungen und Unzulänglichkeiten nachzudenken, mal ganz klein zu werden, in sich zu gehen. Die Politik macht am Aschermittwoch aber genau das Gegenteil. Reue und Einsicht, das ist was für die anderen. Man selbst packt das ganz große rhetorische Besteck aus, in Bierzeltmanier. Endlich mal sagen, was man sonst nicht sagen darf. Und mittendrin auch Kanzler Friedrich Merz. Der spricht bei der CDU Rheinland-Pfalz in Trier, also SWR Homeland. Und zwar am Abend, also ganz am Ende des Aschermittwochs. Er weiß schon, wie man es macht, der Friedrich. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat er noch drauf bestanden, die allererste Rede zu halten und damit den Ton zu setzen, gleich am Anfang. Am politischen Aschermittwoch aber behält Merz lieber das letzte Wort. Von Reue wird da nichts zu hören sein.
Anmerkungen waren das von Lissi Kaufmann. Mit dem Aschermittwoch beginnt für die Christen die Fastenzeit, für die Muslime beginnt heute der Ramadan. In Rheinhessen sind aus diesem Anlass mehrere gemeinsame Veranstaltungen geplant. Rabea Amri.
Die islamische IGMG-Gemeinde in Worms lädt in 2 Wochen Nachbarn und Freunde zum gemeinsamen Fastenbrechen ein. Und die katholische Pfarrei Niederolm plant ein solches Fastenbrechen für Christen und Muslime Mitte März. Für die Muslime beginnt der Ramadan heute Abend, wenn die Neumondsichel am Himmel erscheint. Morgen ist dann der erste Fastentag. Von Sonnenauf bis Sonnenuntergang dürfen strenggläubige Muslime nichts essen und trinken. Ramadan geht in diesem Jahr bis zum 20. März. Für Christen dauert die Fastenzeit bis Ostersonntag.
An der deutschen Ostseeküste beginnt heute ein großes NATO-Manöver. Es geht darum zu üben, wie möglichst schnell Soldaten, Waffen und Material Richtung Ostflanke gebracht werden könnten. Das Manöver wird wohl das größte der NATO in diesem Jahr sein. Hauke von Hallern.
Großaufgebot im Norden. Neben 10.000 Soldaten aus ganz Europa sind 1.500 Militärfahrzeuge, 20 Kampfjets und 17 Marineschiffe dabei. Die NATO trainiert für den Ernstfall, der Angriff eines Landes an der NATO-Ostflanke. Und wie Deutschland im Krisenfall als wichtiger Umschlagsplatz für Soldaten und Material funktioniert. Trainiert werden in dieser Woche unter anderem Anlande- und Schießübungen. Dabei soll auch scharf geschossen und Einsatzbereitschaft demonstriert werden. Ein starkes Signal Richtung Osten, auch wenn Russland nicht explizit genannt wird.
In Berlin findet heute der Branchendialog Ostautomobilindustrie statt. Eingeladen hat die Ostbeauftragte der Bundesregierung Elisabeth Kaiser, um darüber zu sprechen, wie die ostdeutsche Autoindustrie gestärkt und Arbeitsplätze gesichert werden können. Dietrich Karl Meurer.
Jeder vierte Industriearbeitsplatz im Osten hängt an der Autoindustrie. Daran erinnert die Ostbeauftragte der Bundesregierung Elisabeth Kaiser. Zugleich warnt die SPD-Politikerin vor dem heutigen Branchendialog Ost, der Sektor stehe stark unter Druck, etwa durch internationalen Wettbewerb, Zölle und den Umstieg auf klimaneutrale Antriebe. Kaiser will Politik und Industrie an einen Tisch bringen. Teilnehmen werden unter anderem Spitzen von Unternehmen, Betriebsräte, Branchenverbände sowie Vertreter der ostdeutschen Länder und der Bundesregierung. So ist Bundesumweltminister Carsten Schneider dabei.
Die Gewerkschaft Verdi hat in dieser Woche bei der Autobahn GmbH zu Streiks aufgerufen. Sie will damit bei den aktuellen Tarifverhandlungen Druck machen. Heute werden vor allem Autobahnmeistereien bestreikt. Daniel Friedrich.
Nur einzelne Autobahnmeistereien beteiligen sich heute am Streik, zum Beispiel die in Efringenkirchen an der A5 und an der A81 in Rottweil und in Engen. Ein Sprecher von Verdi hat mir gesagt, dass die Mitarbeiter unter anderem die Tunnel überwachen und damit die nicht schließen müssen, heute gibt es einen Notdienst, aber der wird eben nicht alles abdecken können, also bei Unfällen aufräumen, Leitplanken herrichten oder den Straßenzustand überprüfen, all das wird's heute stellenweise nicht geben.
Und ebenfalls die Gewerkschaft Verdi ruft heute bundesweit zu Streiks bei US-Stationierungskräften auf, auch bei den 6.500 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz. Sie arbeiten unter anderem in Baumholder, Ramstein, Landstuhl, Sembach und Kaiserslautern. Die Gewerkschaft fordert 2 Euro mehr Stundenlohn. Alexandra Dietz.
Der Warnstreik wird vor allem auf den Hotel- und Küchenbetrieb sowie auf die Feuerwachen auf den US-Liegenschaften Auswirkungen haben. Unter anderem die Produktion der amerikanischen Großbäckerei in Grünstadt und der Flugbetrieb in Ramstein und Spangdahlem werden laut Verdi voraussichtlich eingeschränkt sein. Die Arbeitgeber hatten in der ersten Verhandlungsrunde Anfang Februar kein Angebot gemacht, mit der Begründung, dass die Haushaltslage in den USA aktuell unsicher sei. Verdi hält dagegen, wer Tag für Tag dafür sorge, dass Liegenschaften funktionieren, Verpflegung bereitsteht, Technik läuft und Einsatzbereitschaft abgesichert wird, brauche faire, verlässliche und existenzsichernde Löhne.
Dänemarks König Frederik X. Besucht von heute an für mehrere Tage Grönland, also einen Teil seines Königreichs. Nach den Besitzansprüchen und Drohungen von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten ist dieser Besuch hochpolitisch. Jana Sinram.
Zum Auftakt seines Besuches wird sich Frederik heute in Nuuk mit dem grönländischen Regierungschef Jens Frederik Nielsen und Parlamentspräsident Kim Kielsen treffen. Er bleibt den ganzen Tag in der Hauptstadt und will auch mit Menschen über deren Sorgen sprechen. In den kommenden Tagen reist der dänische König unter anderem weiter nach Kangerlussuaq. Dort besucht er dänische Soldaten, die eine Grundausbildung für den Einsatz in der Arktis durchlaufen. König Frederik hat ein sehr persönliches Verhältnis zu der Insel und gilt als beliebt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.